Herzlich willkommen beim Tri-Circuit Podcast. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensportserie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Ich bin Marco Sommer, selber Triathlet, seit Jahren Podcaster und Eventmoderator und wie du hörst, komme ich aus Deutschland. Aber meine Gäste dürfen natürlich Schweizerdeutsch reden. Heute zu Gast ist der ehemalige Triathlon-Profi, heutige Coach und Schwimmkanalbetreiber Roy Hennen. Viel Spaß beim nun folgenden Interview mit Roy. So, mein heutiger Gast hier im Tri-Circuit Podcast ist der Schweizer Coach Roy Hennen. Grüß dich, Roy.
Grüße dich.
Hi, wie geht's dir heute?
Gut, sehr gut.
Freue mich, dass du an Bord bist. Und ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ich meine, die meisten dürfen dich kennen. Also die meisten in der Triathlon-Szene. Aber es gibt ja vielleicht doch hier und da noch ein paar, die dich noch nicht kennen. Deswegen hätte ich gesagt, stell dich einfach mal ganz, ganz kurz vor. Deinen Namen kennen wir jetzt, Roy Hennen, aber wo kommst du her in der Schweiz und wie bist du, oder wann und wie bist du zum Triathlon gekommen?
Also gut, ich komme von Zürich und bin über das Tennisspielen 1986 zum Triathlon gekommen, über meinen Vater damals, der gesagt hat, wir haben ein Tennisturnier gespielt und ich wollte Tennisprofi werden und habe es mental nicht geschafft. Es war mir einfach zu anstrengend, da musste jedes dritte Game, musste ich mich hinsetzen und irgendwie müde sein. Und ich war nicht müde, also körperlich unterfordert, geistig überfordert. Und da hat er gesagt, du, da unten in Zürich, da ist ein Triathlon. Dann sind wir dann gucken gegangen und das war einfach das voll rein. Aber ich glaube, das kann es doch nicht sein, das gibt's ja gar nicht. Und am nächsten Jahr stand ich am Start und habe dann damals die Dritteldistanz, das war Einheitstöni in Grün, haben wir da mitgemacht. Geschwommen habe, wo ich mit der Unterhose, weil ich die Badehose vergessen habe. Das war richtig cool, ja.
Okay, das heißt, die hat sich dann auch gut vorgesorgt, oder?
und seit diesem Tag bin ich eigentlich mit Triathlon verbunden. Ja. Oder? Und ob jetzt das der Sport selber ist oder ob jetzt das Leben selbst ist, ich sehe alles eigentlich in diesen drei Dimensionen, oder? Es fehlt immer irgendetwas, es ist nie ganz alles voll, es gibt immer Arbeit. So irgendetwas hat mich gefesselt. Ne?
Mhm. Okay. Und ich meine, du hast es dann auch ziemlich weit gebracht, also du bist dann auch eben ein Triathlon-Profi geworden. Und gut, aus einem anderen Podcast habe ich auch die Geschichte gehört, dass du auch immer mal beim legendären Dave Scott halt mir angeklopft hast in den USA und hast gesagt irgendwie, hey, ich bin der Roy, lass uns zusammen trainieren.
Genau. Genau, ich bin halt dann gerade rüber nach Amerika. Damals war der Sport von Amerika dominiert und für mich war es klar, wenn du gut werden willst, geh zu den Besten. Mhm. Ich bin rüber nach Kalifornien, habe eigentlich mit den Besten trainiert und habe einfach nur beobachtet. So wie ich heute meine Athleten beobachte, wenn ich sie coache, habe ich einfach die Besten beobachtet und mich so gefragt, okay, aha, so machen sie es, ja, wirkt gut für mich, wirkt nicht gut für mich und habe einfach auch gerade die Latte gesehen, auf was für einem Level die waren. Ja. Und habe dann die Sprache gelernt. Und mir hat der Westen einfach sehr gefallen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, eines Tages im Westen zu landen. Ich war mal bei einer Handleserin und dann schaut sie so meine Hand an und sagt, ja, Sie sind auch so einer, der nicht in der Schweiz sterben wird. Mhm. Sie haben so eine Linie. Und so habe ich gesagt, ja, das könnte gut sein. Ich muss jetzt wirklich nicht bis am Schluss in der Schweiz sein.
Das heißt, wann ziehst du um?
Ja, jetzt habe ich ja den Schwimmkanal gekauft seit 2,5 Jahren und den muss ich jetzt schon mal noch ein bisschen nach vorne bringen, also das heißt so positionieren, dass er mich nicht mehr braucht, ja. Dass das autonom oder wie sagt man, von anderen geführt wird. Das braucht schon noch 2-3 Jahre.
Okay.
Also mit 56 kommt dann nochmal ein Schub, jetzt bin ich so 53, in 3 Jahren gibt es dann nochmal so vom Gefühl her nochmal eine Richtungsänderung, aber bis da sind eigentlich die Weichen gestellt,
ja. Okay, super. Mhm. Na, ich weiß aus der Vorbereitung, dass du, ich meine, du warst Triathlon-Profi, warst aber auch unternehmerisch tätig bereits dann damals im Sport.
Ja.
Was hast du
gemacht? Ja, also ich liebe einfach das Geld auch und den Handel und das kam auch damals über meinen Vater rein und damals war der Markt natürlich absolut trocken, da gab es keine schnellen Scheibenräder, das war einfach alles noch nicht da. Und wir haben dann eine Handelsfirma gegründet, ich habe das Ganze importiert, habe Werbung gemacht und die hatten einen Riesenerfolg. Also es war einfach nur mega. Und ja, das also so vom Sportler, vom Profi dann in den Unternehmer hineinzuwachsen und dann auch selber Fahrräder herzustellen, auch selber Neoprens hergestellt, das war schon eine Reise und ist schon auch was ganz anderes, als selber Leistungssportler zu sein. Plötzlich warst du so über den ganzen Tag gefragt, also ich musste plötzlich so eine Präsenzzeit aufbringen, als Profi interessiert das eigentlich niemand, das sind Termine, du musst im Wettkampf gut sein, the rest of the time, nobody cares, also das war für mich sehr schwierig. Plötzlich ist man den ganzen Tag, muss man so Durchschnittsleistungen bringen. Da habe ich ein bisschen gestruggelt, aber ich habe es geschafft. Ich war zwar nach einem Jahr pleite mit der Firma, mit der ersten Firma, hat mich mein Vater gerettet. Gott sei Dank, das verdanke ich ihm noch heute. Ich habe dann die Lehren gelernt und von da ging es dann eigentlich ziemlich steil hoch, kann man sagen.
Klasse, ja. Sehr gut. Ja. Wenn du dich so an die Rennen damals erinnerst, als auch, ich meine, du bestreitest heute immer noch Rennen, oder?
Nein, ich mache keine Rennen mehr. Mhm. Also eventuell, es kommt das Neues, ja, das kann ich vielleicht gerade sagen. Ich habe vor, so den Mountain Tree Champ Triathlon zu machen, hier im Rigi. Mhm. Geht es 1300 Meter hoch, in circa 1,5 Stunden. Das ist ein Wettkampf, den wir jetzt hier organisieren, am 22. September. Und den mache ich mit.
Okay.
Dann muss ich mitmachen. Aber sonst mache ich keine Wettkämpfe. Vielleicht mal im Team oder so, wenn jemand mich braucht.
Aber wenn du dich so an deine aktive Zeit als Triathlon-Profi, als Triathlet zurückerinnerst, gab es da auch vielleicht eine Anekdote, die du mit uns teilen magst? Ich meine, du hast vorhin schon erzählt mit der Unterhose beim Schwimmen. Aber gab es vielleicht etwas anderes, was du mit uns teilen möchtest?
Ich meine, gerade die Trainings mit dem Dave Scott, das waren natürlich knallhart, oder? Und ich war natürlich voller Ego, voller Stolz und wollte ihm zeigen, wer ich bin, und wir sind dann teilweise Davis in der Nähe von Sacramento, das ist so eine Valley, ziemlich flach und sehr heiß, und wir sind dann immer so out and back gefahren, also einfach raus und zurück, und an einem Tag habe ich gedacht, so, jetzt zeige ich ihm mal, dass ich der Meister bin, oder? Meisterschüler, und dann sind wir einfach mit dem Rückenwind weggefahren, mag ich mich noch gut erinnern, und sind eigentlich stundenlang gefahren, wir wussten beide, wenn wir jetzt umdrehen, haben wir doppelt so lang, bis wir wieder zurück sind, und ich bin irgendwo mit einer Trinkflasche los und auch zu wenig gegessen. Also einfach blindes Vertrauen in Gott, kann man sagen. Und dann es gab dann irgendwie 6 Stunden. Und auf der Rückfahrt war ich so platt, dass ich ihm gesagt habe, du Dave, ich kann nicht mehr. Ich muss mich in den Schatten legen zum Baum. Bin dann zu einem Haus, habe geklopft und gesagt, hello, do you have sugar? I need sugar. Und dann hat sie mich angeguckt und gab mir dann irgendwie so 30 Zuckerwürfel, die ich dann gegessen habe, also runtergeschluckt habe, bin weitergefahren. Und dann habe ich so gemerkt, aha, dieser Approach, so mit der Brechstange, jemanden dem Meister zeigen, ja, muss noch ein bisschen warten.
Was meinte Dave dazu?
Ja, er ist dann weitergefahren, hat dann einen Koppel aufgemacht und am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen, hat er mir den Meister gezeigt.
Achso, der hat nicht auf dich gewartet dann, oder?
Nein.
Wäre eigentlich ganz nett gewesen, oder?
Wenn er ganz der Mark Allen, mit dem habe ich auch viel trainiert, der hat immer gewartet. Der war so ein richtiger Trainingspartner der musste das Vorderrad nicht immer vorne halten, der konnte auch mitfahren, konnte auch mal eine Pause machen und hat eigentlich so sein Training immer auch nach Hause gebracht. Also total verschiedene Charaktere.
Und wenn du dich so an die Zeit damals zurückerinnerst, was war so der größte Erfolg, den du errungen hast, aus deiner Sicht?
Ich habe 5-mal nacheinander die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Das in der Summe war für mich eine große Leistung. So, wirklich auf den Tag über 5 Jahre das abzurufen. Dann hatte ich an der Weltmeisterschaft war ich mal 12., Europameisterschaft mal 5. Das war so meine Resultate.
Bist du damals auch an Rennen der Tri-Circuit-Serie gestartet?
Ja, das gab es damals schon. Habe ich mir erinnert. Ein rotes Logo. Ja, gab es schon. Ja.
Hast du mitgemacht?
Ja.
Welche Rennen gab es da damals schon? Zitron auch
Genf,
schon?
Genf gab es, Murten gab es, war ganz früh dabei.
Ja.
In Basel gab es, Altenrhein gab es, Schwarzsee gab es damals.
Zug auch schon?
Mag mich nicht erinnern. Ja, gab es, aber habe ich nicht mitgemacht. Stimmt, okay. Zitron. Ja. Mhm. Ja.
Ja. Ich hatte dich eingangs als Coach Roy Hinn angekündigt und vorgestellt. Machen wir mal einen Switch Richtung Coach. Ich meine, wann kam so der Schritt, neben Triathlon-Profi, Unternehmertum, auch als Coach aktiv zu werden?
Als mein Vater gestorben ist, das war 2008. Mit dem Tod von ihm war ich als Unternehmer mit meinen Handelsfirmen am Punkt, wo ich gemerkt habe, aha, der Markt ist gesättigt, es geht jetzt um Verdrängung, es geht um bessere Preise. All diese Klassiker. Und dann habe ich mich entschieden, gesagt, nein, ich möchte eigentlich diese gute Zeit, die ich mit meinem Vater zusammen habe, nicht jetzt hier verschwärzen. So habe ich dann nämlich entschieden, das alles zu verkaufen. Konnte das alles auch gut verkaufen und habe dann von einem Tag zum anderen nichts mehr zu tun gehabt. Und das Konto war ziemlich voll, aber niemand hat mehr angerufen. Hm. Und dann kam eigentlich so ein halbes Jahr später, ich habe damals schon ein bisschen gecoacht, aber noch nicht so, sage ich jetzt mal, aus der Leidenschaft, sondern mehr, weil ich einfach gefragt wurde. Und damals ist dann das entstanden, okay, gut, jetzt machst du eigentlich das, was du gut kannst, jetzt steig ins Coaching ein. Und dann habe ich dann damals begonnen, so mit 99 Franken pro Monat. Mhm. Habe alle angenommen und mich in den letzten 7, 8 Jahren hochgearbeitet. Wirklich.
Okay. Ja. Das heißt aber auch irgendwie, dass du, was die Kundenanzahl angeht, nicht mehr jeden nimmst, sondern selektiv geworden bist, oder?
Ja, ich habe jetzt sogar eine Warteliste.
Okay.
Und ja, geht richtig gut. Also ich sehe meine Kunden auch so, dass ich auch von ihnen gern lernen möchte. Mhm. Also ich coach halt sehr wettkampfspezifisch, das heißt, jetzt nicht so planorientiert im Sinne von, dass man einen Plan arbeiten muss, sondern halt sehr wettkampfspezifisch. Und das ist auch mutig und das können nicht alle Athleten handeln. Viele möchten eigentlich einfach einen Plan haben und sich nicht, ja, zu viel damit auseinandersetzen. Und ich habe auch schon auch viele Athleten, die halt sich gern selbst reflektieren, über den Sport wachsen wollen. Und ich kann wirklich stolz sein. Ich kann sagen, ich bin voll, ich habe Warteliste.
Ja. Das ist doch schon mal ein Zeichen. Also, weil es wäre schlimm, wenn es andersrum wäre.
Ja, du, es könnte auch sein. Weißt du, ich habe einfach im Leben verstanden, man braucht sehr viel Glück und auch, es gibt Menschen, die haben mega Erfolg, sind nicht gut und es gibt Menschen, die sind extrem gut, haben überhaupt keine Erfolg. Man kann das gar nicht immer so 1:1 abwerten. Also das habe ich auch wirklich verstanden, dass ich auch Glück, wenn ich Erfolg habe, dass alles gelingt.
Klar, ich meine, auf der einen Seite, aber dennoch musst du ja auch irgendwas richtig gemacht haben. Und,
ja, schon, aber es braucht trotzdem immer das Glück und das Händchen. So. Also, ja. Mhm.
Ja. Also gestartet bist du zwar ja, vor elf Jahren. Wie war so die Coaching-Szene damals? Gab es viele Coaches am Markt oder wie sah das aus?
Es gab noch ein paar, ja, es war sicher weniger Coaches und es war noch vieles war noch gar nicht klar, wie man so coacht. Und heute sind das schon ganz klare Abläufe, die man durchläuft, um einen Athleten nach Hawaii zu bringen. Hm. Man muss wissen, dass die Aerodynamik gut sein muss, die Ernährung muss stimmen, das Material muss stimmen. Man muss wettkampfspezifisch trainieren. Das sind so die Punkte, die man einfach mit einem Athleten durchgehen muss. Oder? Hm. Und damals war es mehr so ein Experimentieren. Und ja, versuchen wir mal das. Jetzt ist viel Wissen da. Man weiß, wie man schnell wird. Ich meine, ich kann ja all den Profis auf Strava folgen. Ich sehe, was die machen. Und von dem her ist es mehr eine Zweisamkeit, ein wirklich Miteinander, ein Weg gehen miteinander.
Aber wenn du so auf Strava ab und zu halt in die Accounts reinschaust oder siehst, was die Profis machen, findet das immer Zustimmung deinerseits oder schüttelst du auch hier und da mal den Kopf?
Ja gut, ich verstehe natürlich das Bild von dem, also wenn ich jetzt einem Blumenfeld folge oder anderen, dann verstehe ich natürlich jetzt nicht genau, in welcher Phase sie sind und was sie alles bewirken wollen. Aber ich sehe zum Beispiel so ein Blumenfeld, was der für Umfänge macht. Ich sehe, was für ein Sender, wie intensiv der die ganze Zeit trainiert. Tiefer hinein sieht man das nicht. Das heißt jetzt ja nicht, wenn ich ein Set verstehe, dass ich dann das Gesamtbild verstehe. Mhm. Aber es ist einfach interessant zu sehen, es gibt so die ganz Fleißigen, wo du wirklich siehst, wow, die haben nicht so viel Talent. Die müssen richtig arbeiten. Und dann die anderen, die einfach gezielt ihre Sachen machen und dann explodieren sie. Also es gibt schon Unterschiede.
Aber schon klasse, dass es solche Tools gibt, jetzt wie Strava
zum Beispiel. Ja, ich habe auch selber einen Club, Roy-Fit-Athleten, habe ich 52 Athleten. Das macht Spaß. Und es motiviert mich auch. Ich bin auch drauf, ich mache meine halbe Stunde da. Und wenn ich manchmal nicht so Lust habe, sage ich, okay, komm Roy, mach's, zeig's, dass du aktiv bist.
Na gut, ich sag mal, jetzt diese Transparenz in Form von so Online-Tools zum Beispiel, gab es damals noch nicht. Was hat sich damals oder heute im Vergleich zu damals, zu deiner Trainingszeit, so massiv geändert?
Jetzt die Trainings oder die Aufzeichnungen?
Ich sag mal so, von den Trainings, gibt es da signifikante Unterschiede zu dem, wie ein Profi heute trainiert, zu dem, wie du damals trainiert hast?
Das ist schon interessant. Irgendwie habe ich manchmal so, ich lebe manchmal so in zwei Welten, wo ich wirklich glaube, wow, ich mache hier was Neues. Und dann erinnere ich mich aber auch zurück, was wir damals gemacht haben, rede mit Leistungsdiagnostikern, wirklich bekannten Persönlichkeiten, und wir fragen uns so, du, hat sich eigentlich in der Trainingslehre rund um die Ausdauer, wir sind hier in einem Ausdauersport, wirklich was Grundlegendes geändert? Und wir schauen uns an und müssen sagen, das war auch in den 90er Jahren schon sehr, sehr viel klar, wie man trainiert, oder? Es war sicherlich materialmäßig noch nicht so weit wie heute. Mit Aerodynamik, da ist ein ganz großer Schritt gegangen. Heute ist dieses Low Carb ist ein Thema, das kannten wir damals noch nicht. Aber auch damals haben wir Höhentraining gemacht. Wir haben Fettstoffwechseltraining gemacht. Es gab auch damals sehr gute Aerodynamikpositionen. Also, ja, ich als Unternehmen glaube nicht immer daran glauben, morgen kommt ein ganz neuer Tag, den ich noch nicht kenne. Aber wenn ich ehrlich bin und am Abend mich hinsetze und mich hineinhorche, vielleicht so 15 Minuten meditiere, dann merke ich, wie sich vieles immer wiederholt. Mhm. Und wir es nicht erkennen, dass es sich wiederholt. So eine Trance. Mhm. Kennst du diesen Film The Groundhog Day?
Nee.
Wo sich in diesem, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber jeden Tag wiederholt sich bei dem Typen. Aber er merkt es nicht. Und durch Ereignisse, die sich dann wiederholen, merkt der Lansen, dass sich jeden Tag wiederholt.
Okay.
Und durch das kann er aufwachen und einen neuen Weg gehen. Also ist ganz ein guter Film. Groundhog Day heißt er. Okay. Ja, du, ich meine, weißt du, wir haben damals schon Ausdauer mit Intervall verbunden. Also schon damals in den 90er Jahren haben wir zum Beispiel vor einer langen Fahrt haben wir 6x30 Sekunden all out trainiert, wirklich voll rein. Und sind dann danach tief gefahren. Das mache ich heute noch mit meinen Athleten. Das mache ich heute noch in meinem Trainingscamp, dass ich die Leute zuerst das Glykogen ein bisschen leeren lasse und dann machen wir Grundlage, aber wirklich dann tief. Mhm. Und nicht nur einfach nur so halb schnell rumfahren, die ganze Zeit.
Wenn man sich so die Hawaii-Zeiten anschaut zum Beispiel, ich meine, Laufstreckenrekord hielt er ziemlich lange damals von Mark Allen. Ich meine, er ist erst vor 2 Jahren gebrochen worden.
Ja, stimmt.
Das heißt, läuferisch, ja, waren... Jetzt in dem Fall war Mark Allen halt mich schon sehr, sehr auf der Höhe und ja, das vor absolut. Etwas längerer Zeit hier.
Absolut.
Und überhaupt, ich meine, die Triathlon, ja, offizielle Hawaii-Weltbestzeit hielt auch sehr, sehr lange. Also da habt ihr damals schon einiges richtig gemacht.
Mhm. Stimmt wirklich.
Aber jetzt, ich sag mal, ja gut, ich nehme an, dass halt damals oder so zu deiner aktiven Profizeit, hast du da einen Coach gehabt oder hast du dich selber trainiert?
Ja, ich habe einen Coach gehabt, ich war aber kein guter Coachee. Ja. Ich habe damals den Karl Kupferschmied gehabt, der war selber Triathlet auf einmal gewesen.
Ja.
Und ein Extremer, also sehr extrem, das hat mich damals fasziniert. Und der hat mich gecoacht, aber ich war einfach nur schlecht im gecoacht werden. Ich habe einfach trotzdem mein Ding gemacht, weißt du. Wenn gestanden ist 8x1000, habe ich trotzdem gesagt, ja, ich mache noch 4 mehr, mach mal 12 und so. Und dann kann man eigentlich auch nicht von einem Coaching reden. Dann habe ich selber so rumgewurstelt. Und heute würde ich das anders machen.
Aber wie reagierst du dann, wenn du zum Beispiel jetzt bei deinen Athleten halt feststellst, dass die übererfüllen wollen oder übererfüllen?
Das Thema habe ich heute überhaupt nicht. Das ist ganz krass. Ich habe mir mal überlegt, was ich für Athleten habe. Und die machen genau das, was ich denen sage. Mhm. Sind sehr selbstständig. Es läuft wirklich mega gut. Also wirklich. Und wenn sie mal etwas nicht machen, geht die Welt nicht unter, weil mein Plan muss man nicht zu 100% einhalten. Das reicht auch zu 90% und dann bin ich immer noch sehr schnell. Mhm. Geht da nichts um.
Aber ist interessant. Ich meine, so dieser Coaching-Markt ist ja im Verlauf der letzten Jahre, ja, schon massiv gewachsen. Ist mein Eindruck.
Ja.
Und das heißt, jeder Age-Grouper, der sich verbessern möchte, sucht die Hilfe von einem Coach, um sich entsprechend halt zu verbessern und seine Ziele zu erreichen.
Ja,
Ja. Wie ist es bei dir? Ich meine, stellst du das fest, dass dann, klar, dass die Age-Grouper, die Altersklassenathleten halt irgendwie mehr so ein professionelleres Umfeld zur Leistungserzielung halt mehr suchen? Geht auch ab und zu der Spaß verloren dabei?
Es gibt zwei Richtungen. Es gibt die Ungeduldigen, die denken, über einen Coach können sie Abkürzungen nehmen. Also das heißt, die denken, mit Geld kann man Zeit kaufen. Das kann man auch bedingt. Die habe ich nicht, die kommen gar nicht rein. Und dann gibt es andere, die einfach wirklich einen Ansprechpartner suchen, wo sie ihre Zweifel, ihre Gedanken, ihre Vorstellungen einfach in einem Team besprechen können. Für das bin ich da. Ich bin ein Sparringpartner eigentlich.
Die Erstgenannten, wie filterst du die aus?
Die filtere ich aus, indem ich sie frage, wo sie herkommen, ob sie zufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben. Meistens sind die sehr unerfüllt. Also das heißt, sie müssen kompensieren, kommen vielleicht an einem anderen Sport oder beginnen neu und wollen das sofort hoch. Und das tue ich mir dann nicht an, weil die müsste ich dann zuerst mal enttäuschen. Also die einfach die Dankbaren, die so, wo ich merke, so wow, oder der hat auch neben dem Sport noch ein gutes Leben, der hat schon einiges erreicht. Und den kann ich auch dran nehmen. Also den kann ich mal wirklich sagen, du, so, weißt du. Ja. So, das brauche ich auch, damit ich fühle, dass ich wichtig bin. Ich meine, ist ja logisch.
Sicher, klar. Ich meine, ansonsten wäre es ja doof, wenn du einfach nur einen Plan machst. Ja, also.
Ja, und dann auch der Aspekt von der Krankenschwester. Natürlich bin ich auch eine Krankenschwester, die auch gerne rettet. Oder das ist nicht wegen mir, habe ich das geschafft. Auch das ist ganz normal, das gehört zu meinem Beruf. Mhm. Aber das habe ich jetzt besser verstanden und ich muss überhaupt niemanden mehr retten. Mhm. Sondern ich kann einfach aufzeigen, was wirkt wie. So. Und das ist gut.
Aber stelle ich mir dennoch klasse vor, wenn du dann, wenn deine Athleten dann entsprechend die Früchte ernten, die sie mit deiner Hilfe gesät haben. Was geht dir in dir vor, wenn du dann halt irgendwie von einem Athleten zum Beispiel hörst, hey, jetzt habe ich bei Rennen XY ursprünglich angepeilte Zielzeit gepackt, sogar noch ein bisschen gesteigert, dank deiner Hilfe?
Das freut mich extrem. Ich habe extrem Freude, fast mehr als meine Freude damals. Mhm. Aber am meisten freut es mich eigentlich, wenn ich, das hatte ich jetzt vor 3 Tagen, ich habe einen Athleten, der geht nach Hawaii, das weiß ich, der ist so gut unterwegs. Und plötzlich habe ich ihn gesehen von mir, so im inneren geistigen Auge und habe dann sofort den Plan geschrieben. Ich bin hingesessen und dieser Plan unterscheidet sich so krass von dem, was man eigentlich denkt, was er jetzt machen müsste. Wir gehen jetzt in einen Kraftblock hinein für 4 Wochen und machen jeden zweiten Tag Pause und machen extrem intensive Kraftblöcke. Mhm. Und das machen wir 4 Wochen lang. Und das so zu sehen als Coach, und ich habe ein sehr gutes Gefühl, beweisen kann ich es noch nicht, oder? Gehen wir da rein, das ist auch, hat immer auch etwas mit einem Experiment zu tun und mit einem Versuch. Nachher werden wir dann wieder zurückgehen, wieder mehr Umfänge fahren. Aber so diese Empathie so mit einem Körper, mit einem Ziel, sich so zu verbinden, das finde ich einfach mega. Also das macht mich so glücklich. Und dann das abzuliefern, den Plan vorzustellen und dann auf der anderen Seite zu hören, machen wir. So. Auch dieses Vertrauen, so, das ist so eine schöne Zusammenarbeit.
Ja, ich denke auch irgendwie mit Sicherheit ein Gefühl der tiefen Zufriedenheit dann.
Ja. Auch wenn ich sehr viel verlange, weißt du, heute braucht es wirklich viel, bis jemand nach Hawaii kommt und muss alles stimmen.
Genau, in der Vorbereitung habe ich gesehen, du hast deine eigenen Formeln aufgestellt. Mhm. Und du hast auch einige Tests aufgestellt, zum Beispiel Roy Fatspot Test und Fatspot Test. Was verbirgt sich dahinter und wie wirst du drauf gekommen?
Ja, ich habe jetzt 30 Athleten und ich kann jetzt auch nicht den ganzen Tag vom Computer sitzen und deren Trainings studieren, weil ich einfach viele andere Sachen noch anreißen möchte. Mhm. Ich habe einfach noch einen Weg gesucht, wie kann ich individuell jemanden am richtigen Ort abholen. Und für das sind die Formeln einfach genial. Mhm. Und was ich jetzt mache, das kann ich ankündigen, am Donnerstag geht das E-Mail raus. Jetzt arbeite ich mit Perfect Pace zusammen. Das ist eine Plattform. Mhm. Und das wird dann ein richtig schöner Multiplikator werden, weil das wird dann die erste Coaching-Plattform sein, wo man die Leistungstests gerade selber drauf macht und eigentlich keinen, sage ich jetzt mal, Leistungstest mit Blut und Spiro zusätzlich noch machen muss. Das ist alles mit Überformung, ist das möglich. Das ist alles möglich.
über deine Formel in dem Fall?
Ja, nein, nicht über, also ein Teil wird mit meinen Formeln abgedeckt, andere Teile werden mit anderen Formeln abgedeckt. Da muss man, an die muss man einfach rankommen und dann kann man das implementieren und dann können wir eigentlich, kann ich einen Trainingsplan verkaufen, das machen wir, wo wir wirklich genau am Athleten dran sind.
Wäre.
Da freue ich mich sehr. Das wird richtig schön werden, dass ich meine Pläne skalieren kann, weil ich habe hier keine Angestellten, ich mache alles alleine.
Ja.
Aber so kann ich mich dann ein bisschen skalieren.
Verlinken wir dann auch in den Shownotes. Wie lange hat es eigentlich gebraucht für dich, um die Formel
zehn aufzubauen? Jahre.
10 Jahre. Mhm. Ja, schon eine Hausnummer. Ja. Dann hast du es auf jeden Fall verdient, die entsprechenden Früchte zu ernten jetzt auch in.
Ja, du, ich mag mich noch erinnern. Am Anfang haben sie gesagt, Roy, geh ja nicht raus mit dem auf den Markt, behalte das für dich. Das ist ein Riesentool. Da müssen sie zahlen und so, musst du Kundenbindung machen. Ich habe gesagt, ich hasse Kundenbindung, ich finde das Schlimmste. Das werde ich nie machen und bin raus mit diesen Formeln. Und heute trainieren wirklich sehr viele Athleten mit diesen Formeln. Und haben Freude und ich wirklich ohne Kohle, ich bekomme jeden zweiten Tag irgendwie ein Mail, danke vielmals und hinterher. Und das freut mich so, das kann man mit Geld überhaupt nicht kompensieren.
Glaube ich, ja. Jetzt hast du vorhin genannt, ich meine, das Training ist eine Sache, Ernährung ist auch ein wichtiger Baustein. Aus der Vorbereitung weiß ich, dass du dich größtenteils du ernährst dich vegan.
Ja, ich versuche es, aber ich bin auch irgendwie eine Schlampe.
Wieso?
Also, was ich 100%, das ist einfach mit einer Familie nicht möglich. Also, da kommt auch mal Rahm und so, und da gibt's auch mal Butter und,
aber Burger gibt's nicht, oder?
Hä?
Burger gibt's nicht?
Nein, das jetzt nicht. Ich esse eigentlich kein Fleisch, weil mir einfach die Tiere sehr leid tun. Punkt, Schluss. Wenn ich jetzt in Kanada wohnen würde und irgendwie eine eigene Ranch hätte, wahrscheinlich würde ich dann Fleisch essen, wenn ich die Tiere gut züchten könnte. Ich weiß es auch nicht. Also vegan, das schaffe ich nicht, das habe ich mal versucht. Aber es ist sehr wenig tierisches Zeugs, ja. Das stimmt. Das mache ich jetzt nicht als Religion, weil mir wirklich die Tiere leid tun. Ich habe letztens, kann ich dir erzählen, sind wir von Davos nach Hause gefahren. Mein Sohn ist 6 und dann überholen wir einen Lastwagen, wo drauf steht, lebende Tiere. Da habe ich ihm gesagt, Marc, dieser Lastwagen fährt jetzt in einen Schlachthof. Diese Tiere werden sterben und eines Tages werden aus diesen Tieren irgendwelche Bratwürste oder irgendetwas entstehen.
Ja.
Schaut er mich an. Und dann sagt er, 4-5 Stunden später fragt er mich, Papi, sind jetzt diese Tiere, die wir da auf der Autobahn gesehen haben, sind die jetzt tot?
Mhm.
Ich sage, ja, die sind wahrscheinlich jetzt tot. Ja, ich meine, ich will jetzt hier nicht in den Heiland sprechen, aber ich meine, so viel Fleisch brauchen wir jetzt auch nicht. Was ich meine. Wenn es ein Stück pro Woche ist und du brauchst es halt und du fühlst dich aber besser, ist das für mich okay. Aber also dass so viel abgepacktes Fleisch in jeder Tankstelle mit Nitriten und mit Zucker und mit Antioxidantien dasteht, das finde ich einfach nur krank. Punkt.
Aber wie ist es von deinen Athleten? Wirst du auch ab und zu gefragt, wie bezüglich Tipps hinsichtlich Ernährung?
Ja, logisch. Das ist, die müssen ihren Bluttest machen, wo wir abchecken, wo sie stehen, wo die Schwächen sind. Und dann zu diesem Bluttest müssen sie mir eine Excel-Tabelle schicken, wo ich sehe, was sie essen. Also, dass ich weiß, wie sind die Blutwerte entstanden.
Ja.
Und dann versuche ich natürlich schon zu sagen, du hast dir mal daran gedacht, am Morgen vielleicht mal zuerst Zitronensaft zu trinken. Wie wäre es, wenn man ein bisschen Fleisch reduzieren, so. Also ich meine, die sind ja jetzt keine Profis, wo man ja auf morgen jetzt irgendwie da alles verändern muss, aber so im Hintergrund mache ich das natürlich sehr gern.
Gibt es auch irgendwie so krasse Beispiele, die zum Beispiel dann von, weiß nicht, extrem hohen Schokoladenkonsum zum Beispiel dann runterkommen müssen?
Also ich habe Athleten gehabt, die mussten jeden Tag 1 bis 2 Mal Fleisch essen.
Ja, krass.
Und das ist ja wirklich krass. Und dann habe ich gesagt, ja du, aber ich meine, wieso gibt es vielleicht auch was anderes noch? Sicher. Und dann gucken sie dich an, weil sie es gar nicht in der Welt leben, wo es überhaupt was anderes gibt. Und dann, du, siehe da, also ein halbes Jahr später essen sie dann vielleicht jeden zweiten Tag und leben immer noch und sind stark.
Ja.
Das ist dann schön, wenn ich so merke, ich habe so nicht über eine Doktrin, über so Verbotstechniken erreicht, sondern ich habe einfach mal gesagt, du, es gibt noch das, das und das, probier es mal aus, gib mir Feedback.
Ja, genau, denk mal drüber nach.
Denk mal drüber nach, mach mal einen Tag ohne Fleisch, wenn du dann nicht mehr lebst, ruf mich an, ich zahle dir das alles wieder zurück, das Coaching, kein Problem.
Ja gut, dann können sie aber schlecht anrufen, du. Nee, aber fairer Punkt, ja. Aber ich glaube, Thema Ernährung wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine komplett neue Sendung.
Du, das wäre es. Aber ich meine, es dreht sich auch ein bisschen im Kreis. Ich habe jetzt noch ein paar Athleten gehabt, die sind jetzt bei einem gewesen, der hat gesagt, okay, 45% Proteine, wir müssen da hoch, weniger Carbs. Okay, dann habe ich gesagt, gut, du warst da gewesen, jetzt machen wir das mal für 4 bis 6 Wochen. Machen wir wirklich mal 50% Proteine, weniger Fett, weniger Carbs und schauen mal, was das mit dir macht. Punkt, Schluss. Und dann wissen wir mehr. Mhm. Ist okay.
Machst du auch solche Experimente an dir selbst ab und zu?
Ja, logisch. Mache ich immer wieder. Ich bin ein lebendes Experiment. Momentan habe ich gerade nichts so ob. Ich mache jetzt selber wieder ein bisschen Laktattest mit mir, weil mich das Thema Leistungsdiagnostik einfach wieder ein bisschen fasziniert, wo ich dann so mein Gefühl mit, was ich dann wirklich auf dem Blut drin so überprüfen möchte.
Dann hast du es vorhin noch erzählt, im Rahmen deiner Unternehmertätigkeit kam das Stichwort Schwimmkanal. Den hast du vor 2 Jahren eröffnet in der Schweiz.
Genau.
Ist, glaube ich, der erste seiner Art, oder, in der Schweiz?
Ja,
stimmt. Wann und wie bist du auf die Idee gekommen, den zu installieren? Weil ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Mini-Aufpump-Pool, den man sich da irgendwie für 300 Euro im Baumarkt holt, sondern das ist ja schon ein großer Invest gewesen.
Schon 3/4 Million.
Ja, Wahnsinn.
Das ist crazy. Das ist absolut crazy. Ja, du, das entsteht einfach, ich mache ja zuerst und dann überlege ich. Und ich habe einfach der Frau gesagt, du, was machen wir jetzt? Kaufen wir ein Haus oder jetzt kaufe ich den Kanal? Und schwuppdiwupp habe ich den Kanal gekauft, ohne Bank, ohne nichts. Und aus diesem Kauf sind wieder so viele neue Kontakte entstanden, so viele Inputs in meinem Leben. Es hat mich so bereichert und motiviert mich auch, dass es sich dann letztendlich irgendwie immer rechnet, weißt du? Also nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt pensioniert wäre oder wenn ich überhaupt mit dem Gedanken jemals leben müsste, dass ich mich mal zurückziehen müsste im Sinn von, ich habe es erreicht. Das gibt's gar nicht. Was willst du dann erreicht haben? Das Leben ist ein ständiges Geben, Nehmen. Und dieser Kanal ist Sinnbild für das. Das ist crazy. Ja. Oder so eine Summe aufzuwenden, damit ich dann irgendwelche Analysen verkaufe. Ich meine, aber es hat mich gereizt und bis jetzt macht es mega Spaß.
Wenn du sagst Inputs, über welche Inputs reden wir da konkret?
Ja, weißt du, dass du auch an neue Leute rankommst, dass du auch den Triathleten nochmal ein bisschen besser verstehst, dass du jetzt gerade mit dem Neopren-Test schwimmen, haben wir natürlich ein geniales Tool, da wir wirklich gute Fakten liefern können, weil einfach kein Triathlet plus minus eine Sekunde auf 100 Meter genau schwimmen kann und dann sagen kann, dieser Anzug war jetzt wirklich schneller oder langsamer. Also übernimmt dann der Schwimmkanal. Kann ich das genau anströmen, kannst du das messen und dann hast du ein Gefühl. Also so entstehen jetzt so Beigeschichten, oder dass man auch Anzüge testet, Speedsuits, dass ich selber über mich lerne, wie gehe ich um mit den Kunden, weil plötzlich stehst du dann an der Front wieder, dann bin ich am Samstag, gehe ich um 7 Uhr rein und komme um 5 Uhr raus und habe jede halbe Stunde einen Kunde, das gibt's, oder? Und das fordert mich dann schon auch und das finde ich dann auch spannend, oder?
Absolut, ja. Das heißt dann, so eine Session dauert eine halbe Stunde.
Halbe Stunde. Die wollen meistens mehr und ich sage, dann mach mal eine halbe Stunde, weil du hast so viele Inputs nach einer halben Stunde, dass du gerne wieder gehst.
Klar.
Und komm lieber in 3 Monaten wieder und dann schauen wir weiter.
Ja, wahrscheinlich sinnvoll halt mir mehr so in Häppchenbasis also was zu machen. Weil ich meine, was lernt man dann aus so einer Analyse? Wahrscheinlich mir, klar, so Themen wie Wasser.
Also, es gibt 2 Kundentypen und die einen suchen den Event. Das ist so der Triathlet, der möchte jetzt mal den Kanal, möchte mal mit dem Roy und so, das ist so der Event-Typ. Wenn du den dann fragst, ein Jahr, 2 später begegnest du ihm irgendwo und da hinten links wieder, ja, was hast du jetzt mit den Inputs gemacht? Dann schaut er dich mit großen Augen an und du weißt, er hat nichts gemacht. Er war einfach da für ein Event, hat sich ein Event gekauft. Und dann gibt es die Zweiten, die wirklich kommen, wirklich schauen, wirklich fühlen, wirklich die Übungen machen und richtige Fortschritte machen. Das ist so schön zu sehen. Also das macht mich glücklich, wenn ich sehe, ja, der hat jetzt wirklich seine 3 Sekunden gefunden, die er vorher nicht hatte, mit weniger Training anhand von diesen Inputs. Das macht wirklich Spaß.
Ich habe gesehen auf Social Media, ich meine, ja, bei dir sind sehr, sehr viele Profis, auch Schweizer Profis, die mit deiner Hilfe, ja, ich vermute es mal, halt irgendwie ihre Schwimmtechnik, aber auch entsprechend Neoprenzuts halt irgendwie auseinandernehmen und alles ein bisschen, also gerade so bei der Sportart Schwimmen halt ein bisschen auf den Prüfstand stellen.
Ja.
Das heißt, ja, so Athleten wie Rüdi, zum Beispiel Rüdi Wild oder Ronny Schildknecht und Jan van Berkel, die finden dort noch die entsprechenden Sekunden, die sie vermissen?
Ja, schon klar, ja, absolut. Ja. Sonst wären sie nicht da, weil ich meine, so ein Kanal ist natürlich schon brutal, weißt du, du siehst einfach alles. Klar. Du bist so nahe dran, der Film wird gemacht, du siehst alles und du kannst eine Stunde durchschwimmen, kannst 3-8 durchschwimmen, ohne Anschlagen, ohne Rollwände und dann einen Film machen. Aufnehmen, was ist jetzt passiert, wo hast du jetzt abgebaut, wie reagierst du, wenn du übermüdest und. Oder? Und der Athlet selber ist so nahe an sich dran, weil er ja diese Anströmung hat, unten hat er den Boden, wo er runterguckt, du musst mal kommen, Marco, du musst schon mal kommen. Da schaust du runter, du hast unten den Strich und du siehst dann, wenn du Veränderungen machst, Hand so und so hältst, was das dann heißt.
Ja.
Gehe ich nach hinten, gehe ich nach vorne und dieses Zusammenspiel oder von meiner, wie die Technik umsetzt und was es, wie es dann im Wasser wirkt, das ist schön. Für alle die, die das überhaupt wahrnehmen, für die anderen ist es ziemlich ein Aufwachen. Also es ist ein ziemlicher Ort der Enttäuschung. Du hast eine Idee, wie du schwimmst und dann siehst du dich und denkst, ja, das kann ja nicht sein.
Ja, sicher, klar. Aber da, das ist halt eine Frage, wie man damit umgeht. Ob man das als destruktive Kritik annimmt oder konstruktiv und daraus lernt, genau, und sich verbessern möchte.
Genau.
Aber ja, das ist ein fairer Punkt, weil ich glaube, eine Minute oder 2-3 Minuten mit schöner Technik zu schwimmen, ist machbar. Aber eine halbe Stunde, da hinten raus wird es dann richtig heftig.
Ja.
Da ist dann der solche Auswertungen, Videoauswertungen sind da echt Hammer. Weil du dann einfach siehst, wo baust du ab, und das ist ein mega Input, dann um halt entsprechend gegenzusteuern.
Absolut. Aber weißt du, noch wichtiger beim Schwimmkanal ist die Effizienz. Ich meine, es geht gar nicht darum, dass du jetzt von einer Stunde 3 auf eine Stunde 1 kommst oder unter einer Stunde schwimmst. Es geht mehr darum, dass du Energie sparst und zügig schwimmst, damit du hinten raus einfach das Glykogen noch hast. Das ist viel wichtiger. Und das kann man mit dem Kanal halt genau messen. Das ist schön.
So Athleten wie von Berkel, Schildknecht, kommen die alleine oder kommen die mit ihren Coaches?
Die kamen jetzt alle alleine, weil ich ja dann die Videos eigentlich denen abliefere. Ich frage sie, möchtest du gerne einen Input haben? Weil ich ja sie, wenn ich nicht zuständig bin, sagen sie meistens ja. Und dann nehmen sie die Videos und können mit den Videos irgendwo hingehen.
Okay.
Und ich bin jetzt auch nicht der, also Schwimmen kann ich, ich bin nicht schlecht im Coachen, aber ich weiß jetzt auch nicht alles. Also das Neueste weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, wobei, ich meine, Schwimmtechnik, gibt es da wirklich so viele Neuigkeiten?
Es geht mehr um Verständnis. Ich habe zum Beispiel jetzt erst vor 3 Wochen, nach 2,5 Jahren, erfahren, wie ich herausfinden kann, ob jemand einen Abriss hat. Also das heißt, zu wenig Beinschlag, zu wenig Beinvortrieb hat, wenn er schwimmt. Und das zeigt sich so, dass ein Kanal auf der Seite von hinten nach vorne Wellen kommt. Also der produziert Wellen, die von hinten nach vorne laufen, quer an ihm vorbei, seitlich an ihm vorbei. Und das entsteht, musst du dir vorstellen, wie auf dem Fahrrad, wenn du fährst, hast du, produzierst du eine Abriss-Aerodynamik hinter dir. Das ist eigentlich die Aerodynamik. Nicht wie du in den Wind gehst, sondern was du für Wirbel hinten raus produzierst.
Okay.
Und deswegen kann es manchmal ein Vorteil sein, dass man in den, hinter dem Rücken irgendwo in den Wind eine Trinkflasche stellt, die dann die Verwirbelung ein bisschen entlastet. Kann gut sein, muss nicht. Und ähnlich ist es beim Schwimmen, habe ich herausgefunden. Und dann habe ich natürlich schon schön, wenn ich das sehe, dass die so einen Abriss haben hinter sich, dass ich dann sagen kann, hey, du produzierst eigentlich in der Gegenrichtung mit deinem Beinschlag. Also der Beinschlag wirkt in die falsche Richtung, bitte. Da müssen wir jetzt ansetzen.
Ja.
Und das ist natürlich dann schon schön und das ist dann schon sehr effizient. Und dann kommen sie 2-3 Monate später und das, diese Wellen sind dann nicht mehr da.
Ja. Für alle interessierten Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt zum Beispiel mehr über den Schwimmkanal erfahren möchten, wo können die sich im Internet schlau machen?
Ja, schwimmkanal.ch.
Okay.
Ja, eigene Seite.
Zu deinem Formen, du hast auch eine Website, oder?
Coach, ja, Roy Hinnen. Coach-Roy Hinnen. Ja, okay. Das ist meine Seite.
Das verlinken wir alles in den Shownotes. Ich hätte gesagt, kann man zum Abschluss des Gesprächs, und zwar mit der Tri-Blitz-Runde. Fünf Fragen, auf die du relativ spontan fünf Antworten geben solltest. Fangen wir mal an. Und zwar erste Frage. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung am Ruhetag?
Schlafen.
Schlafen, denke ich mir.
Also warum so durchschlafen? Das ist so ein schönes Gefühl, müde ins Bett zu gehen und dann so richtig die ganze Nacht durchschlafen.
Bis dann halt die Sony am nächsten Morgen um 6.30 Uhr auf der Matte steht. Du, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Bei uns ist es manchmal noch früher. Kommen wir zur zweiten Frage, und zwar, was ist dein Lieblings-After-Training-Snack? Ich meine, ich habe gesehen, in Trainingslagern, die du ebenfalls mitgestaltest, bist du auch trainingsmäßig aktiv. Welchen Snack nimmst du am liebsten zu dir?
Ein Schwarztee und Schokolade.
Vollmilch oder Zartbitter?
Also es ist so, ich habe jetzt einen neuen Schwarztee entdeckt von Morga.
Ja.
Und der ist so gut, dass man eben nichts anderes reintun muss. Also wenn du jetzt so vergleichst mit so einem, wie heißt der Supertee, Lipton, da musst du Zucker und Rahm und alles reinmachen, damit du das aushältst. Aber dieser Morga-Tee, jetzt mein Gefühl, ist so gut, dass man wirklich den so trinken kann. Und dann so ein bisschen Schokolade, das macht Spaß.
Aber Schokolade, Vollmilch oder Zartbitter?
Ja, es gibt da verschiedene gute Schokoladen. Also ganz ehrlich, Gob hat so eine Milchschokolade.
Ja.
Ist jetzt nicht der Hammer gesund, die hat auch nicht so einen hohen Kakaoanteil, aber ich habe sie einfach gern.
Okay. Kommen wir zur dritten Frage. Und zwar, hast du einen Tick, eine Marotte, sportlich oder privat?
Ich bin ein bisschen wattabhängig. Also ich habe es gerne so, diese Zahlen. Mhm. Und das passt überhaupt nicht zu mir, weil ich bin eher so der Künstlertyp, der Kreative, der Chaot. Ja. Aber irgendwie habe ich einfach gern Zahlen noch.
Okay.
Und wenn dann irgendwo der Computer aussteigt, ich mache irgendwo ein Training und da geht halt die Batterie nicht da und ich weiß dann gar nicht, wie viel Watt das ich jetzt fahre, dann denke ich manchmal, dann mache ich das Training nicht. Edge, kack mich an. Und dann denke ich wieder, oh, hallo, mach jetzt einfach etwas. Was habe ich noch für Ticks? Ich habe sicher viele Ticks. Ich trainiere gerne auf die Stunde, das heißt, bevor ich trainiere, sage ich, dann gehe ich. Also ich brauche so eine Viertelstunde, wo ich noch abhänge. Mhm. Das kommt noch vom Profitum, wo man so wusste, ja, in einer halben Stunde muss ich dann los, das wird wehtun. Also trinken wir noch einen Kaffee, legen wir uns hin. Das habe ich immer noch in mir drin, auch wenn es jetzt lockere, also keine schlimmen Trainings mehr sind. Manchmal dusche ich nicht nach dem Training, ganz schlechte Angewohnheit. Meine Frau wettert mit mir. Dann bin ich so verschweißt, so ein Verschweißi-Typ.
Ja.
Also das ist schlimm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Dann gehe ich im See baden. Also ich wasche mich viel im See. Wir wohnen direkt am See.
Schön.
Und über das ganze Jahr gehe ich dann runter und komme dann hoch. Aha. Und bin natürlich nie sauber, weil du, Papa, jetzt das Wasser ist jetzt 6 Grad im Vierwaldstättersee. Wie willst du dich da sauber waschen? Das geht eigentlich nicht.
Okay, wie lange bleibst du da im See drin?
Nicht lange, also 30 Sekunden Maximum.
Okay.
Das geht alles ganz schnell. Da komme ich dann hoch, stehe vor meinem Sohn und sage so, Checking, wir reden Englisch, Checking, muss er nämlich abriechen und dann sagt er meistens, Vater, du stinkst noch. Also das ist so ein bisschen wie der Ding, weißt du, der Alex Honnold, das ist der beste Freeclimber.
Ja, habe ich gesehen.
Der hat ja auch gesagt, dass er manchmal tagelang, wochenlang nicht duscht, das habe ich dann irgendwo bisschen beruhigt.
Okay. Ja, der ist auch crazy. Ich habe letztens ein Video von ihm gesehen. Wow, da muss man echt mutig sein.
Also der war ja beim Lance Armstrong in seiner Talkshow und das war so spannend zu sehen, dass dieser Armstrong, der Lance, als er das Interview mit ihm gemacht hat, richtig Angst gehabt hat vom Alex. Das war mein Gefühl. Und zwar hat er hat in Alex jemanden gesehen, der den Erfolg erreicht hat, ohne irgendetwas anderes.
Mhm.
Mit mentaler Stärke, mit unheimlich viel Fleiß. Das war ganz ein interessantes Interview.
Ja, also ich habe letztens halt, wie gesagt, ein Video von ihm gesehen, vom Alex, wo halt ungesichert...
Ja, die Doku, ja.
Ja, genau, wo er da ungesichert hochgelaufen ist. Ich meine, wow, das ist Wahnsinn, ja.
Marco, weißt du, was wahnsinnig ist, dass der sich stundenlang konzentrieren kann und niemals eine Panikattacke hat und irgendwie realisiert, hey, ich bin jetzt in dieser North Dome in der Wand und es geht jetzt 700 Meter runter. dass er so fokussiert dranbleiben kann. Ich habe so Respekt von diesem Menschen.
Absolut, ja.
Das mega, mega.
Kommen wir zurück zur Triblitzrunde. Zwar Frage Nummer 4. Zwar hast du ein Motto, Motivationsspruch oder ein Motivationslied oder ein Zitat?
Ein Motto? Habe ich das? Also ich weiß, was ich nicht gern höre, wenn sie sagen, es kommt schon gut. Das finde ich so ein Scheißsatz, Entschuldigung. Weil das, was heißt jetzt das schon? Das kommt schon gut. Das heißt jetzt, dass jetzt ist es nicht gut und durch das man nicht hinkommt, guckt, kommt es dann gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann halte ich sofort an und sage, Moment, was geht es jetzt genau? Mhm. Also das ist so, das Motto habe ich nicht, dass man nach so einem, meinem Athleten noch nachruft, ja, tschüss Fritz, es kommt schon gut. Aber also, was ist mein Motto? Weiß ich, glaube ich gar kein
Motto. Ich hätte schon fast gesagt, ja, nicht reden, sondern machen.
Ja, genau.
Weil du bist ein Machertyp.
Also, nicht viel überlegen, ja. Machen ja, und Feedback geben, genau.
Also für mich bist du ein purer Machertyp, weil ja. Ich finde es echt, viele Menschen denken einfach zu lange und ja. Machen nie. Ja. Und du machst lieber und ja.
Ist immer interessant, wenn Sie im Kanal hinstehen und mir eine halbe Stunde klären möchten, wie Sie schwimmen, sage ich, du musst jetzt eigentlich nicht reden, spring jetzt einfach mal rein.
Genau,
mach mal hier. Lass die Bilder sprechen.
Zeig mal, was du drauf hast. Genau. letzte Frage im Blitz, in der Tri-Blitz-Runde, und zwar, was ist dein nächstes sportliches Ziel?
Tri Mountain Champ.
Right, genau, im September.
22.09., da geht es dann 550 Höhenmeter hoch, Seeboldenalp und dann noch hoch zum Rigichon.
Ja.
Da mache ich auch mit. Da muss ich mitmachen, weil da wird das ja organisieren.
Ja, sicher, klar. Und dafür trainierst du schon fleißig, oder?
Ich mache einfach meine halbe Stunde pro Tag.
Cool. Ja. Super. Roy, dann bedanke ich mich für die Zeit, die du heute genommen hast, heute Abend.
Mit dir rede ich gerne. Kann man immer reden. Irgendwie.
Ja, mit dir auch. Also macht mega Fun, wirklich. Bist ein ziemlich super cooler Typ. Und ich meine, ja, wir müssen für die Hörer da draußen sagen, wir sprechen heute nicht zum allerersten Mal, weil wir haben an anderer Stelle schon häufiger zusammengesprochen und ja, verstehen uns einfach gut. Also ich finde es klasse, wie du bist und ja, bleib so, bleib ein Machertyp und verbieg dich nicht, aber ich glaube, das wirst du nie tun. Und du machst dein Ding und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg jetzt Saison 2019, dir und deinen Athleten.
Danke.
Was ihr vorhabt und natürlich auch bei deinem Rennen dann im September. Und weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei allem, was du tust und bei den Trainings und beim Schwimmkanal. Und ja, du hast mich neugierig gemacht. Also ich habe es letztens schon mal gesagt, ich muss ich mir anschauen, wenn ich das nächste Mal auf dem Weg Richtung Deutschland bin. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Spaß bei Trainings, beim Coaching und natürlich auch bei deinem eigenen Wettkampf, gell? Mhm. Dann hab eine gute Zeit und bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
Ciao, Marco. Ciao.
Ciao, Roy.
Das war die heutige Ausgabe vom Tri-Circuit Podcast mit einem Interview mit dem ehemaligen Triathlon-Profi und heutigen Coach und Schwimmkanalbetreiber Roy Hinnen. Alle im Interview angesprochenen Links findest du in den Shownotes in der Podcast-App deiner Wahl bzw. auf der Tri-Circuit-Website. Du magst keine weitere Folge des Tri-Circuit Podcast mehr verpassen? Dann abonniere den Podcast ebenfalls in der App deiner Wahl. Der Tri-Circuit ist die offizielle Triathlon-Breitensport-Serie der Schweiz. Sei dabei und teile mit uns deine Erlebnisse und Emotionen. Eine Serie, 11 Destinationen, 1000 Geschichten. Bis zum nächsten Mal.